D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Einen wunderschönen guten Dienstagabend zu einer heute zugegebenermaßen etwas testosteronigen Ausgabe von Eine Stunde Film. Ja, wir haben heute gleich zwei Gäste, männlich in der Sendung, auf die ich mich trotzdem kein bisschen weniger allein dadurch freue, dass es männliche Gäste sind. Wir haben Regisseur Chris Kraus bei uns und den wundervollen Schauspieler Lars Eidinger. Die beiden haben einen Film zusammen gemacht, der jetzt am Donnerstag in den Kinos startet und der heißt Die Blumen von gestern. Über den werden wir ausführlich reden heute Abend. Sowohl mit den beiden Gästen, die dazu hier sind, als auch ohne sie. Wie das genau aussieht, erfahrt ihr im Laufe dieser Sendung. Ist nicht das einzige Thema heute Abend. Es gibt noch ein paar mehr Filme, die starten diesen Donnerstag. Unter anderem, ja, ich weiß, La La Land startet. Über diesen Film werden wir heute Abend extremst ausführlich sprechen. Nicht, weil wir das nicht nur in den vergangenen Tagen, sondern sogar in den vergangenen Wochen wirklich zu Genüge getan haben. Es ist der Film, der jetzt gerade bei den Golden Globes Sonntagnacht 7 Preise abgeräumt hat. Im Zuge dessen ist nochmal wirklich alles zu dem Film gesagt worden, was man dazu wissen muss. La La Land startet am Donnerstag. Diese Info soll für heute reichen. Wenn ihr mehr wissen wollt, hört euch gefühlt die Podcasts der letzten 7 Sendungen Eine Stunde Film an. Dann wisst ihr alles, was man zu diesem Film wissen muss. Dann wollen wir noch ein bisschen natürlich das Augenmerk richten auf, das wird ein bisschen schwierig heute Abend, trotzdem mal was versuchen, auf eine neue Serie, die am Freitag startet, über die man bisher noch nicht allzu viel sehen konnte. Ich lasse das mal noch so als kleines Geheimnis für euch im Raum stehen, was das sein könnte. Wir versuchen da einen vagen Blick drauf zu werfen, wird eine spannende Herausforderung. Also genug zu tun für die nächsten 55 Minuten, eine Stunde Film, Vorhang auf, Bühne frei.
D-Radio Wissen.
Ja, das war kein Witz. Ich habe das schon ernst gemeint eben, ne, als ich gesagt habe, dass wir über La La Land, diese zugegebenermaßen wirklich sehr, sehr sehenswerte Musical-Tragikomödie, einfach in den letzten Wochen genug gesprochen haben. Deswegen soll das heute Abend nicht das große Thema sein. Die Podcasts der letzten Sendungen stehen euch jederzeit zur Verfügung, um euch auch neben meinem Anna Wollners Geschwärme nochmal anzuhören über diesen Film, der da gerade 7 Golden Globes gewonnen hat. Stattdessen sprechen wir jetzt über einen anderen Film, der am Donnerstag startet, Hell or High Water.
Gelder vom Casino kann man nicht zurückverfolgen. Also wenn ihr die Schecks zur Bank gebracht habt, ist das Konto unantastbar.
Sie dürfen niemandem etwas sagen. Richtig?
Naja, was gäbe es da zu sagen? Ich meine, ihr habt das Geld beim Glücksspiel gewonnen, oder nicht?
Wie viel verdienen Sie bei dem Deal?
Nicht ansatzweise so viel, wie ich riskiere.
Warum tun Sie es dann?
Das ist eine gute Frage. Warum hilft dieser Mann diesen beiden texanischen Brüdern? Die werden gespielt von Chris Pine und Ben Foster und haben sich Folgendes zur Lebensaufgabe gemacht, zumindest zur aktuellen. Im finsteren, tiefsten, staubigen, verlotterten texanischen Western, wo sie ein wirklich eher zweifelhaftes Dasein fristen, überfallen sie Banken, eine nach der anderen, gehen dann mit dem Bargeld, was sie dort erbeutet haben, in irgendein Casino, tauschen das geklaute Geld, in Klammern, damit man die Blüten nicht zurückverfolgen kann, gegen Chips, zocken vielleicht ein bisschen, wenn sie Bock haben oder auch nicht. Nach 2-3 Stunden gehen sie wieder zum Schalter, tauschen die Chips zurück in Schecks und so einen kleinen Rest Bargeld, also wirklich schön unauffällig, und gehen dann zu diesem Banktypen, mit dem sie da gerade eben sich unterhalten haben, und lassen das Geld, was sie geklaut haben, auf ein Konto einzahlen. Das Interessante dabei ist, dass dieses Konto genau der Bankkette gehört, die sie gerade nach und nach überfallen. Und das tun sie, das ist eben in diesem Ausschnitt, den ihr gehört habt, kurz erklärt worden, einfach deshalb, weil die kurz zuvor verstorbene Mutter dieser beiden Brüder mit Hypothekenschwindel von dieser Bank regelrecht übers Ohr gehauen worden ist. Da versuchte man also einer alten, todkranken Frau das Haus, wie man so schön sagt, unterm Arsch weg zu pfänden. Und jetzt, da diese Frau tot ist, haben die beiden Brüder das in die Hand genommen, diese Bank halt genau dadurch zu bescheißen, dass sie sie erst bestehlen in regelmäßigen Abständen, das Geld dann in Spielcasinos umtauschen und dann wieder auf das Konto einzahlen, quasi von dem sie es im übertragenen Sinne kurz vorher gestohlen haben. Klar ist aber auch, wenn zwei so Brüder sich so eine geniale Idee in den Kopf setzen, dass die Cops das trotzdem nicht mögen, wenn da irgendwelche Typen mit Skimasken Banken überfallen und dass da ein Team drauf angesetzt wird, das besteht hier. Und das ist das eigentlich Interessante. Zu 50%, das ist nämlich einer der beiden ermittelnden Polizisten aus Jeff Bridges, der so einen alten, schmierigen, ihr wisst, Jeff Bridges, ne, der Dude aus The Big Lebowski. So, der spielt so einen alten, schmierigen, verlotterten, runtergekommenen Polizisten, der 3 Wochen vor seiner Pension steht und diese Überfallserie auf die Banken jetzt quasi nochmal so als letzten Ansporn nimmt, vor der Rente irgendwas zu reißen.
Die in Vernon war keine Midlands und die haben sie überfallen.
Ja, einer von ihnen war das allein. Dann ist er über die Straße gerannt zu seinem Auto. Ich glaube, sein Partner wusste nicht, dass er das machen würde.
Und was bedeutet das für uns?
Das bedeutet, die einzige Filiale, die ins Schema passt, ist die in Post.
So, wir haben auf der einen Seite also die beiden Bankräuber, die Brüder. So unterschiedlich, wie sie nur sein könnten, sind sie auch gecastet worden. Ich habe gesagt, werden gespielt von Chris Pine und Ben Foster. Ben Foster ist der etwas Ältere, der auch gerade aus dem Knast gekommen ist. Ein richtiges Arschloch, ein fieser Typ, der auch eigentlich erst zuhaut und dann Fragen stellt. Und auf der anderen Seite Chris Pine als jüngerer Bruder, der so ein bisschen das Hirn hinter dieser ganzen Nummer ist, der auch eigentlich das gar nicht will, was er da tut, es aber doch macht, weil es die einzige Möglichkeit ist, dieses Haus zu retten, was sie ja eigentlich von der Mutter geerbt haben, was aber ansonsten der Bank gehören würde. Also da haben wir einen schönen Gegensatz zwischen den Brüdern. Auf der anderen Seite haben wir Jeff Bridges und seinen Kollegen, die beiden Polizisten spielen. Und da haben wir so ein ähnliches Miteinander. Auch da spielt Jeff Bridges diesen schmierigen, erfolgssüchtigen Cop, der, gab's gesagt, kurz vor der Rente nochmal ein großes Ding reißen will, indem er diese beiden Bankräuber fasst. Und sein Kollege, der auch eher so der Gemäßigte ist. Das ist ein ganz schönes Spiel auf beiden Seiten, was da so abgeht. Und abgefahren ist einfach zu beobachten, wie dieses Katz-und-Maus-Spiel mehr und mehr Fahrt aufnimmt. Denn egal wie gut der Plan ist, diese Banken zu überfallen, natürlich machen auch so Bankräuber irgendwann mal einen Fehler, und der Fehler geht natürlich vom älteren Bruder aus, von Ben Foster, der immer wieder mal aus der Reihe tanzt.
Willst du uns umbringen? Ha? Das war keine Midlands-Filiale, das gehörte nicht zum Plan!
Jetzt müssen wir zur Ranch zurück und das Auto begraben.
Fuck!
Müssen wir nicht, wir haben schon mehr als die Hälfte Richtung Oklahoma.
Ich fahre nicht in einem gestohlenen Fluchtwagen zu einem scheiß Indianer-Casino. Wegen dir haben wir einen gottverdammten Tag verloren.
Heute früh habe ich einen Tag für uns gewonnen, also schätze ich, sind wir quitt. Gern geschehen.
Fick dich!
Staubiger, wilder Westen. Das ist wirklich fast eigentlich eine Cowboy-Geschichte, nur dass es ohne Saloon und ohne Pferde auskommt. Die beiden Bankräuberbrüder sind in irgendwelchen geklauten Autos permanent unterwegs, von einer Bankfiliale zur nächsten. Schön aufgenommen worden im Film, es hat mir gut gefallen, ist diese teilweise Aussichtslosigkeit in diesen ländlichen Regionen der USA, wo es keine Arbeit gibt, wo es auch wirklich keine großartige Chance gibt für jüngere Menschen, irgendwie an Geld zu kommen, auf legale Art und Weise, gerade wenn man dann noch so eine schicksalhafte Familiengeschichte seinen eigenen Hintergrund nennt. Das ist sehr schön geworden, das sieht authentisch aus, was man da sieht. Vor allem Ben Foster als älterer der beiden Bankräuberbrüder ist genial. Dem nimmt man dieses Redneck-Arschloch wirklich ab. Extrem gut gespielt. Bei Chris Pine habe ich dagegen oft so ein bisschen das Gefühl, dass der so ein bisschen zu hübsch ist für die Rollen, die er spielt. Es passt ganz gut bei ihm, finde ich, wenn man ihn in Star Trek sieht, als den jungen James T. Kirk. Da geht es, hier habe ich gedacht, für so einen rotzigen Texas-Bankräuber bist du, selbst wenn du das Hirn dieser beiden Brüder bist, bist du eigentlich ein kleines bisschen zu hübsch. Und natürlich, grundsätzlich muss man dieses ganze Howdy und dieses breitbeinige Gegehe und jeder Typ, egal ob er jetzt in einen Diner geht und sich einen Kaffee bestellt, jeder Typ hat irgendwie einen Colt am Gürtel. Das muss man irgendwie für sich persönlich verpackt kriegen. Ich befürchte letzten Endes, dass es in Teilen von Texas gar nicht großartig anders aussieht in der Realität, als wir es hier im Film sehen. Also spannend gemacht der Film auf jeden Fall. Auch ein schöner Twist, ein schöner Turn zwischendurch, was man nicht unbedingt vorhersehen kann. Also wenn ihr diesen Look mögt, dieses Staubige, dieses Cowboy-Hütige, dieses Colt am Gürtelige, dann könnt ihr euch Hell or High Water, so heißt der Film, ab Donnerstag überall in den Kinos angucken.
Ich bin 40 und soll Praktikanten betreuen. Ich verliere Haare, ich verliere viele Haare.
Viele Männer in deinem Alter verlieren Haare.
Ach ja, verliert Balthasar Thomas Haare? Verliert der irgendwas?
Er verliert Zähne, Toto. Das ist das Problem.
Komm, es war ein einziger Zahn. Ich habe mich entschuldigt.
Ich war dabei, als du dich entschuldigt hast. Ich habe dich entschuldigt.
Dieser Flachwegsalz.
Ich möchte dieses ganze Dunkle nicht. Ich möchte auch nicht, dass du immer auf Balthasar rumhackst. Ihr wart mal Freunde.
Er ist wirklich aufgebracht, dieser Totila Blumen, gespielt von Lars Eidinger, denn er ist Holocaust-Forscher. Und als solcher versteht er selbstverständlich keinen Spaß. Weder im Allgemeinen noch im Besonderen, gerade wenn seine Kollegen versuchen, aus einem Auschwitz-Kongress ein werbefinanziertes Medien-Event zu machen. Das geht ihm komplett quer. Zu überbieten ist das nur durch das, was ihm jetzt gerade passiert ist, nämlich, dass man ihm auch noch irgend so eine junge und extrem nervige französische Studentin vor die Nase setzt. Als Praktikantin, um die er sich auch noch kümmern muss. Und das, obwohl er doch diesen super wichtigen Auschwitz-Kongress organisieren muss. Dann gibt's noch den nervigen Vorgesetzten, gespielt von Jan-Josef Liefers, der seit Jahren schon im Clinch liegt mit Totila Blumen und der parallel dann auch noch ein Verhältnis hat mit eben dieser jungen französischen Praktikanten, die man ihm gerade vor die Nase gesetzt hat, um die er sich kümmern soll. Ja, Totila Blumen ist wirklich nicht zu beneiden. Ich versuche, und vielleicht entnehmt ihr dem, wie ich es versuche, schon, dass wir es hier mit einem Film zu tun haben, der etwas sehr Gewagtes versucht und damit auch noch durchkommt, was mich wirklich begeistert hat. Die Blumen von gestern heißt dieser Film. Gemacht worden ist er von Chris Kraus und er ist tatsächlich eine absolute Groteske, die sich nicht im geringsten, und das ist ganz wichtig zu sagen an dieser Stelle, nicht im geringsten über den Holocaust lustig macht, sondern die einfach nur in Frage stellt, wie wir heute in der dritten Generation damit immer noch umgehen. Es ist also letzten Endes so, und ich muss aufpassen, dass ich da nicht zu viel verrate an dieser Stelle, es ist letzten Endes so, dass ein Täter-Enkel auf ein Opfer-Enkel trifft, wie gesagt, dritte Generation, und dass diese beiden Menschen eine extrem komplizierte Miteinander-Situation auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu lösen versuchen. Totila Blumen auf der einen Seite als der Holocaust-Forscher, der null Spaß versteht und dem es gar nicht ernsthaft genug zugehen kann in seinem gesamten Leben. Das gilt auch für das Leben mit seiner Ehefrau, die habt ihr eben in diesem kurzen Ausschnitt gehört, auch sehr skurril gespielt von Hannah Herzsprung. Und vor allem im Umgang mit dieser jungen französischen Praktikantin, die halt sozusagen die andere Seite spiegelt und die eine ganz andere Herangehensweise an das ganze Thema pflegt. Super gemacht von Chris Kraus, den ihr bitteschön kennt als Regisseur beispielsweise vom Film 4 Minuten. Ein Film, der mich damals absolut umgehauen hat. Ich helfe gerne kurz auf die Sprünge. Es war der Film, in dem Monika Bleibtreu eine Gefängnisklavierlehrerin gespielt hat, die seit vielen Jahren schon weiblichen Häftlingen Klavierspielen beigebracht hat und Hannah Herzsprung eine junge verurteilte Mörderin gespielt hat, die aber irrsinnig begabt war, was Klavierspielen anging und die beiden ganz tollen Zugang zueinander finden. Also 4 Minuten, falls ihr den nie gesehen habt. Großartiger Film von Chris Kraus, genau wie Poll mit Paula Bär und Edgar Selge. Auch das ein fantastischer Film gewesen. Also Hausaufgabe zu nächster Woche, wenn ihr Chris Kraus als Regisseur dieser beiden Filme nicht kennt, dann holt ihr die bitte bis nächsten Dienstag nach. Jetzt am Donnerstag startet der neue Film von Chris Kraus, der wie gesagt Die Blumen von gestern heißt und der in einer sehr wirklich lustigen Groteske eben dieses Thema aufgreift. Wie gehen wir heute eigentlich mit der Vergangenheit unserer Großeltern um und gibt es als einzige Möglichkeit nur die totale Blockade, das totale Abwehren des Themas, das sich davon distanzieren, das nichts damit zu tun haben wollen oder auf der anderen Seite dieses klassische, uns allen eingeimpfte Schamgefühl, das immer noch aufkommt, wenn dieses Thema zur Sprache kommt, oder gibt es vielleicht auch eine ganz andere andere Möglichkeit, wie man sich diesem Thema nähern kann, aus heutiger Sicht, aus unserer Perspektive. Großartig gemacht, vor allem durch das Zusammenspiel von Lars Eidinger und Adèle Haenel, eine französische Schauspielerin, die extra für diesen Film ihren deutschen Text gelernt hat, die eigentlich kein Deutsch spricht. Das ist wirklich sehr abgefahren, die aber in ihren Dialogen trotzdem absolut überzeugt.
Kämpfen für Subventionen, das ist wie Ficken für den Frieden.
Ja, und ich glaube auch an Ficken für den Frieden. Ich glaube auch an Ficken für Subventionen. Ehrlich gesagt kann Ficken niemals ganz falsch sein.
Sie halten jetzt einfach mal die Fresse, okay?
Ja, okay. Ich halte mal die Fresse.
Ich bin Historiker. Ja, ich habe gute Bücher geschrieben, sehr gute Bücher. Und ich habe mich immer von dem Gedanken leiten lassen, dass nichts verwerflicher ist als die Kommerzialisierung menschlichen Leids.
So, ne? Also auf der einen Seite seht ihr, was da gebacken ist, und ebenso auf der anderen Seite wahnsinnig tolles Zusammenspiel dieser beiden Schauspieler im Film. Und wir hören gleich sowohl den Regisseur als auch den Hauptdarsteller. Habe beide getroffen, sowohl Chris Kraus als auch Lars Eidinger, und musste mit diesen beiden wundervollen Menschen über diesen ebenfalls wundervollen Film sprechen. Guckt ihn euch an ab Donnerstag. Ich sage es jetzt schon mal, ich werde es wahrscheinlich auch im Laufe des Abends nochmal wiederholen. Die Blumen von gestern ab Donnerstag im Kino. Großartiger Umgang mit einem eigentlich ja immer so wahnsinnig schwierigen Thema. Chris Kraus zeigt, dass das, wie gesagt, auch ganz anders geht.
Chris, kennengelernt habe ich dich als Regisseur von 4 Minuten. Danach kam dann Poll. Scherbentanz habe ich dann erst später gesehen. Am Anfang gab es tatsächlich diese Holocaust-Opfer-Enkel, Holocaust-Täter-Enkel-Idee. War es nur dieser kleine Ausschnitt, den du hattest, von dem dann alles ausging? Oder wo, was ist der Kern dieser ganzen Geschichte für dich?
Nein, ein Kern ist immer was sehr, sehr Kleines. Und man kann den Kern wirklich auf diese Idee zurückführen. Ich habe zwar, bis ich zu diesem Kern kam, lange gebraucht, weil ich viele, viele Jahre über die Geschichte meiner Familie geforscht habe. Über meinen Großvater, der in den SS-Einsatzgruppen war. Aber es kam schließlich zu der Idee, als ich als Enkel eines Täters auf Enkel von Opfern traf in einem Archiv in Ludwigsburg und erstaunt war, dass die Juden so versuchten, sehr zwanglos mit mir umzugehen. Und die zwanglos hieß in dem Fall, mich zu konfrontieren, und zwar so verbunden mit so einem wirklich klischeehaft fast jüdischen Witz. Und das hatte mich auf der einen Seite sehr gefreut damals. Es war gleich irgendwie toll, man kam mit Leuten ins Gespräch. Und auf der anderen Seite lag man dann abends im Bett und dachte, oh, geht das überhaupt? Und so, warum bin ich hier? Und diesen Zwiespalt, den habe ich eigentlich versucht in den Film zu übertragen. Und das war mir von Anfang an klar, dass man eben nur mit dieser Ambivalenz an das Thema rangehen kann.
Wenn wir jetzt nochmal kurz in Erinnerung rufen, 4 Minuten, Poll, Scherbentanz, warum ist ausgerechnet diese Geschichte am Ende, diese für mich total unerwartete, aber so erfrischende Groteske geworden?
Weil es gar nicht anders ging. Also ich habe ja schon gesagt, dass das so komisch ist, dass bei der Konfrontation mit den Opfern sofort Humor im Raum stand und gleichzeitig der Schmerz. Und ich hatte die Groteske damit schon auf dem Präsentierteller. Ich musste sie dann nur noch in eine Fabel gießen. Und das war dann Arbeit. Aber das Schwierige ist ja immer erst bei einer Geschichte, den Ton zu finden. Und in dem Fall war der Ton da, bevor die Geschichte kam. Es war mir von Anfang an klar, dass man damit sehr, sehr viel abbilden kann, was mich beschäftigt und was viele andere beschäftigt, mit denen ich zu tun hatte. Nämlich, was ist überhaupt noch lebendig in diesem totgerittenen Thema, muss man makabrerweise fast sagen, weil es ist ja fast nur noch Hülle, das Holocaust-Gedenken. Ich habe ein Buch gemacht für meine Kinder, weil die mit dem Thema gar nichts mehr anfangen können, und wollte dieses Buch über ihren Urgroßvater halt machen, um sie daran zu erinnern, dass sie sehr wohl was mit der deutschen Geschichte zu tun haben und nicht nur mit sich selbst. Und das ging vor allem durch die Vermischung von Genres. Und deshalb war von Anfang an klar, dass dieser Film eine Vermischung von Genres sein wird.
Was passiert denn mit dem Schrecken im Kern, wenn man ihm die Narrenkappe aufsetzt? Auf der einen Seite natürlich ist es fast so eine Art Comic Relief an manchen Stellen, aber es legt ja auch den eigentlich schrecklichen Kern wiederum nochmal extra frei. Du hast ja eigentlich beide Wirkungen.
Ja, aber warum sollte, das ist das Verrückte, man sucht ja immer nach Zuordnungen, ja, und die größte Verunsicherung schafft man, wenn es die nicht gibt, mhm. beim Zuschauer. Mhm. Und diese Bedienung fast von komödiantischen Erwartungen dient eigentlich dazu, damit man sich nicht sicher fühlt, weil in der nächsten Szene schon, also passieren furchtbare Dinge, mhm. Man ist also niemals auf der sicheren Seite und dafür waren eben diese typischen komödiantischen Szenen einfach gut geeignet.
Ich habe über dich gehört, dass du sehr intensiver sagen manche als andere Regisseure mit den Schauspielern arbeitest, dass der Cast quasi das Zentrum deines Filmaufbaus ist. Wie ist das, wenn du schreibst? Hast du in dem Augenblick schon Wunschkandidaten oder schreibst du einfach erstmal und guckst dann, wer könnte passen?
Das ist sehr unterschiedlich, aber tatsächlich war es ein großes Glück, dass Lars draufgekommen ist. Ich habe überhaupt nicht für ihn diese Rolle geschrieben und übrigens auch nicht für Adèle Haenel. Und so ähnlich war das auch bei 4 Minuten gewesen. Das waren ursprünglich auch andere Darsteller. Und dann schlägt das Schicksal zu und man meint es manchmal gut mit dem Filmemacher. Das war in diesem Fall auch so. Ich habe tatsächlich diese Geschichte jetzt nicht für Darsteller geschrieben. Aber was schon so ist, ich liebe einfach Schauspiel. Ich empfinde das als eine ganz große Kunst und habe mich auch nie vor Schauspielern gefürchtet. Nicht, weil ich so wahnsinnig cool bin oder so, sondern weil ich einfach wirklich gerne zuschaue und mich wirklich gerne überraschen lasse und es liebe, wie zum Beispiel jetzt Lars diese Figur mit der Szene bereichert, die du genannt hast, oder er hat zum Beispiel alle diese Brillen, es gibt 3 Brillen, die hat er alle angeschleppt, ja, und kommt dann zu mir und sagt, ist das nicht toll für die Figur? Und ich mag es sehr gerne, dort zuzuschauen und mag es überhaupt. Das Einzige, was ich wirklich tue, ist, glaube ich, dass ich sehr intensiv beobachte, wie die Figuren entstehen und eigentlich mich dann melde, wenn ich das Gefühl habe, dass es nicht in die richtige Richtung geht. Das mehr mache ich eigentlich nicht und es entsteht dadurch aber natürlich eine starke Intensität, dass ich sehr nah an den Schauspielern dran bin. Und wir hatten hier das große Glück, dass wir zu dritt diesen Film zumindest im Kern füllen mussten. Und das hat eben, das ist ja eine fragile Situation, 2 Schauspieler und ein Regisseur, also überhaupt eine Dreierkonstellation. Das kann auch nach hinten losgehen und das war diesmal nicht so. Also auch die beiden haben sich sehr gut verstanden. Und bei 4 Minuten mit der Moni Bleibtreu und der Hanna Herzsprung damals war das auch schon mal so. Da kommt dann eben was dazu, womit man am Anfang nicht unbedingt rechnen darf.
Chris Kraus, unser Gast heute Abend in Eine Stunde Film. Ich danke dir sehr für den Besuch.
Dankeschön.
Ihr geht ab Donnerstag jetzt in die Blumen von gestern. Ich gehe selbst auch noch mal rein und trotzdem kann ich es nicht verhindern, dass ich mich jetzt schon ein kleines bisschen auf 2019 freue. Vielen Dank dir und alles Gute.
Vielen Dank. Das war wirklich sehr charmant. Danke.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Er ist nicht nur einer der fantastischsten Schauspieler, die wir in Deutschland haben, sondern er ist auch wirklich ein Lieblingsgast in dieser Sendung. Und ich hatte ihn euch versprochen und bin umso froher, dass er da ist. Lars Eidinger, guten Abend, Lars.
Ja, vielen Dank, es freut mich.
Mein ganzes Leben schon renne ich dem Leben hinterher, ist Eingang und Ausgang des Films, von dir aus dem Oft gesprochen. War das das Credo für diesen Film, für diese ganze Rolle, so wie du es angelegt hast?
Ja, es ist relativ schwer, das so auf so eine Formel zu bringen, finde ich, weil ich glaube, die große Qualität des Films besteht darin, dass er sehr komplex ist, in dem wie er erzählt ist, in dem was er erzählt. Und ich finde, was immer ein bisschen unterschlagen wird, wenn man sagt, dieser Film nähert sich dem Thema mit Humor oder in Form einer Groteske, ist die große Emotionalität, mit dem man diesem Thema begegnet und auch der Mut zu einem emotionalen Tiefgang und auch zu einem Extrem. Und das finde ich eigentlich den viel interessanteren Anspruch, dass man sagt, man thematisiert den Holocaust in der zweiten Generation und was macht es mit uns heute und welches Echo und was hallt danach, welche Spuren hat es bis heute hinterlassen und setzt als Protagonisten einen Misanthropen. Allein das ist ja schon eine wahnsinnige Setzung, dass man sagt, es ist jemand, der die Menschen hasst und der sich selbst hasst. Und dem zu begegnen, setzt man eine andere Holocaust-Forscherin aus Frankreich und die begegnen sich und eröffnet sich plötzlich und kann lieben, liebt sich selbst wieder und liebt diese Frau, Und das finde ich einen interessanten Ansatz, dass man sagt, was hat es mit uns gemacht? Also, weil im Grunde der Menschenhass ist das Ende der Menschheit. Also wenn wir anfangen, uns selbst zu hassen, dann werden wir uns auch nicht weiter fortpflanzen, und das ist einfach das Ende. Dann sind wir jenseits von Eden, so wie Nino D'Angelo schon gesungen hat. Wenn ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden.
Der Misanthrop würde an dieser Stelle sagen, wir sind ja auf einem guten Weg dahin.
Ja, ne? Sind wir ja auch. Also man muss sich ja nur so den tagtäglichen Umgang anschauen, und ich nehme mich ja da selber nicht aus. Ich bin selbst mein größter Kritiker, oder man beobachtet sich ja auch selbst oder wundert sich oft über sich selbst. Ich finde den Umgang miteinander wahnsinnig zynisch und auch von einer großen Bereitschaft zur Verletzung geprägt. Ja? Also das geht eigentlich oft, es ist wahnsinnig destruktiv. So. Und es gibt so selten Situationen, die von einer menschlichen Größe zeugen oder von einer, von was Kinder haben in der bedingungslosen Zuneigung. Ja? Es ist nicht einfach, das zu leben. Und deswegen die erste Frage, mein ganzes, wie ist der Satz?
Mein ganzes Leben schon renne ich dem Leben hinterher.
Genau, den verstehe ich genau so, dass man ist auf der Suche nach sich selbst in seinem Leben, ja. Und es kann auch passieren, dass man sich ein Leben lang verpasst, weil man sich nicht dem Leben stellt, ja. Und ich glaube, darum geht's, also auch in der Aufarbeitung. Es ist doch erschreckend, dass Leute unserer Generation so wenig Bewusstsein und Wissen darüber haben, was ihre Eltern oder Großeltern im Krieg gemacht haben. Also ich wusste
und es auch zum Beispiel aus, nicht. Und auch aus vielleicht einem eigenen Schutzempfinden heraus oft gar nicht wissen wollen.
Genau, ja genau.
Also eine Verdrängung, die sich in der dritten Generation quasi immer noch wiederholt, wie sie damals schon in der akuten Situation stattgefunden hat.
Ja. Und ich habe jetzt erst im Zuge der Vorbereitung auf die Blumen von gestern recherchiert, was mein Großvater im Krieg gemacht hat. Und das finde ich schon erstaunlich, dass ich mich dem so lange verweigert habe. Ja? Und überhaupt erstmal sich einzugestehen oder bewusst zu machen, dass der Mann, der da bei meiner Oma im Fernsehsessel saß, jemand war, der aus dem Krieg kam, der in der Artillerie war, der gekämpft hat, der höchstwahrscheinlich Menschen getötet hat, jemand ist, mit dem ich groß geworden bin, und der meinen Vater erzogen hat, der wiederum mich erzogen hat. Also das heißt, natürlich bin ich in gewisser Weise unmittelbar davon geprägt. Und wie könnte ich mich davon freimachen und sagen, das hat mit mir nichts zu tun?
Der Toto im Film ist einer, der sowohl nach Antworten als auch, kam mir so vor, nach einer gewissen Form von Absolution sucht, der viel mehr leisten will in eine bestimmte Richtung, als überhaupt imstande ist, leisten zu können. Kennst du das als Schauspieler von der Annäherung an eine Rolle? Denn du stehst ja auch jedes Mal wieder vor der Aufgabe, irgendwas in dir zu finden, woraus du diese Figur züchten kannst, wie so einen kleinen Baum.
Ja.
Geht das teilweise vielleicht in eine ganz ähnliche Richtung, dass man sich Dinge abverlangt, die man ad hoc vielleicht nicht zu leisten imstande ist? Und wenn ja, wenn du das feststellst, was machst du dann als Schauspieler?
Es gibt diese eine Szene, die im Café Sperl in Wien spielt, Entschuldigung, wo Totila Blum Sasi gesteht, dass er impotent ist. Mhm. Da wollte Chris Kraus, dass ich mich schäme, wenn ich ihr das sage. Und das habe ich versucht, und dann hat er gesagt, er glaubt mir das nicht. Ich wusste genau, was er meint, weil ich habe zwar irgendwie vordergründig oder oberflächlich versucht, eine Scham darzustellen, aber wirklich schämen, also wirklich traurig sein zum Beispiel kann ich vor der Kamera. Ich kann mich so konzentrieren, dass ich traurig werde, dass ich echte Tränen weine, oder ich kann auch wütend werden, und ich kann auch, das geht alles. Aber was nicht geht, habe ich gemerkt, ist sich schämen, weil mein Beruf versucht eigentlich genau das Gegenteil. Also ich versuche als Schauspieler konstant eine Form von Schamhaftigkeit zu kompensieren, dadurch, dass ich wahnsinnig viel Aufwand betreibe, um vorzutäuschen, dass mir nichts unangenehm ist. Und das freizulegen und zu sagen, diese Masken lässt man für einen Moment fallen und zeigt sich eigentlich total angreifbar und ungeschützt und spürt sozusagen einer echten Schamhaftigkeit nach, das fiel mir irrsinnig schwer. Und das fand ich einen interessanten Punkt. Und ich glaube, genau so gestehe ich mir eigentlich nicht ein, und das würde ich jetzt allen Menschen unterstellen, weil ich glaube, wir haben alle ähnliche Anlagen, dass ich mir nicht eingestehen wollte, wie groß dann doch mein Anteil an so einer gewissen Menschenverachtung ist und dass ich eigentlich von der Anlage eher cholerisch und aggressiv bin. Aber als reflektierter Mensch weiß, dass es Charaktereigenschaften und Attribute sind, die jetzt nicht besonders gut ankommen oder sympathisch sind. Deswegen versuche ich dagegen vorzugehen. Meine Elterngeneration zum Beispiel ist mir immer noch begegnet mit Sätzen wie, so bin ich halt. Ja, aber ich will halt nicht so sein. Deswegen versuche ich an mir zu arbeiten. Aber diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen, zeig mal den Misanthropen in dir, war nicht so einfach. Weil ich eigentlich total viele Mechanismen über die Jahre entwickelt habe, um vorzutäuschen, keiner zu sein.
Ganz großartiger Typ, dieser Lars Eidinger. Und nebenbei auch noch einfach ein großartiger Schauspieler. Ab Donnerstag könnt ihr ihn euch angucken in Die Blumen von gestern, dem neuen Film von Chris Kraus. Er ist ein Typ, Lars Eidinger, mit dem könnte ich auch 5 Stunden Film, glaube ich, füllen. Wir werden uns wiedersehen und wieder hören. Könnt ihr euch jetzt schon mal im Kalender eintragen. Spätestens nächstes Jahr 2018, denn, das hat er mir noch verraten, aktuell sieht so aus, als würde er in diesem jetzt begonnenen 2017 6 oder 7 Filme drehen. Also es gibt einen Grund, warum der Typ im Augenblick wirklich absolut verdientermaßen so gefragt ist.
1977 waren wir die Ersten.
Von Frauen für Frauen. Vor 40 Jahren ging die Zeitschrift Emma an den Start.
Emma.
Aber sie war keine typische Frauenzeitschrift.
Emanzipation?
Emanzenblatt, feministische Schülerzeitung, das waren damals noch die netteren Bezeichnungen.
Emma ist der freiheitsdurstigen, emanzipierten Frau gewidmet.
Die Kritiker waren sich einig. Emma macht's nicht lange.
Damals, als wir angefangen haben zu sagen, es gibt Gewalt in der Ehe, haben alle nur gewiehert.
40 Jahre Emma.
Wie kamen Sie auf gerade diesen deftigen Namen?
Eine Stunde History. Am Sonntag ab 19 Uhr.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen.
Filmnews.
Nach Globes Rekord nun BAFTA-Favorit. Nicht umsonst haben wir euch die letzten Wochen immer mal wieder ganz subtil von der Musical-Tragikomödie La La Land vorgeschwärmt. Gerade erst hat Damien Chazelles singende, swingende und tanzende Hollywood-Hommage 7 Golden Globes eingeheimst. Mehr als jeder andere Film zuvor. Da steht der nächste Rekordversuch ins Haus. Satte 11-mal wurde er nämlich nun für den wichtigsten nicht-amerikanischen Filmpreis, die britischen BAFTAs, nominiert. Allerdings nur ein einziges Mal in den vergangenen 14 Jahren hat der Golden Globe-Gewinner der Kategorie Musical Comedy auch bei den Briten den Preis als bester Film geholt, 2012 bei The Artist. In allen anderen Fällen waren es entweder die Gewinner der Kategorie Drama oder ganz andere Filme. Arrival und Nocturnal Animals wurden jeweils 9-mal für die BAFTAs nominiert, außerdem auch wieder Toni Erdmann als bester ausländischer Film. Startdatum für Twin Peaks. Monatelanges Rätselraten um Twin Peaks, die Kultserie von Kultregisseur David Lynch. Dass es nach 25 Jahren noch einmal weitergehen sollte, war nach ewigem Hickhack zwar schon länger klar, nicht aber wann. Jetzt hat der ausstrahlende US-Sender Showtime dem Ratespiel ein Ende gesetzt. Am 21. Mai kehrt Twin Peaks ins Fernsehen zurück. Folge 1 der dritten Staffel soll satte 2 Stunden lang sein. Showtime will dabei zweigleisig fahren und die Folgen jeweils im Fernsehen und auf seinen Streaming-Portalen veröffentlichen. Macher David Lynch habe man bei der Umsetzung alle Freiheiten gelassen, das sei vorher vereinbart und auch so gewollt gewesen. Insgesamt können sich die Fans auf 18 Stunden Twin Peaks freuen, bislang allerdings auch nur die amerikanischen Fans. Wann und wo Twin Peaks Staffel 3 außerhalb der USA zu sehen sein wird, darüber laufen derzeit noch die Verhandlungen. Remakes, die keiner braucht. Genau wie ihr hatten wir diese Meldung anfangs für einen deplatzierten April-Scherz gehalten. Bryan Cranston und Kevin Hart spielen Hauptrollen im Hollywood-Remake von Ziemlich beste Freunde. Dann wurde nach und nach klar, die meinen das ernst, und zwar wirklich ernst. Bryan Cranston als stinkreicher amerikanischer Aristokrat mit Querschnittslähmung und Kevin Hart mit vermutlich höchst alberner Yo-Bitch-Attitüde als Krankenpfleger wider Willen. Jetzt kriegt der Affe noch mehr Zucker, denn eine weitere Besetzungsfrage wurde beantwortet. Nicole Kidman wird die Rolle der schmallippigen Haushälterin vom reichen Weißen übernehmen. Warum das ganze Theater? Warum einen großartigen Film im Remake höchstens verschlimmbessern? Vielleicht, weil man sich in Amerika strikt und aus Prinzip weigert, einen Film zu synchronisieren oder man für Untertitel ganz einfach lesen können müsste. Wir wissen es nicht und wollen es auch nicht wirklich.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Film.
Ach, Gott sei Dank habt ihr gemerkt, ne, kurz vor Ende der Sendung, doch noch eine Frau drin in Eine Stunde Film. Heute Abend nach Chris Kraus und Lars Eidinger. Zum Glück noch Anna Wollner mit den Film-News der Woche. Ja, schon ziemlich gruselig. Ich habe das auch gar nicht erst glauben können. Aber diese Nummer mit Kevin Hart und Bryan Cranston, die jetzt irgendwie, man stellt sich automatisch so schlimmes Bauerntheater vor, die ziemlich beste Freunde auf Hollywoodisch nachspielen. Ich sehne diesem Film wirklich nicht entgegen. Stattdessen sehne ich dem kommenden Dienstag entgegen, denn da werden wir dann versprochenermaßen über A Series of Unfortunate Events sprechen. Die Neuverfilmung der Lemony Snicket's Bücher gab es schon mal 2004 als Spielfilm mit Jim Carrey als Graf Olaf mit so einem langgezogenen Kinn und einer spitzen Nase. Die Maske kennt man von Jim Carrey. Von wem man das nicht so kennt, das ist Neil Patrick Harris. Den kennt man in allererster Linie aus How I Met Your Mother als Barney Stinson und auch vorher als Doogie Howser hat er nie großartig Masken im Gesicht gehabt. Jetzt zum ersten Mal also in voller Verkleidung Neil Patrick Harris in der neuen Netflix-Serie Series of Unfortunate Events. Die startet am Freitag auf Netflix. Ab da können wir uns das alle angucken. Deshalb reden wir dann nächsten Dienstag drüber und haben dann auch versprochen, Neil Patrick Harris in der Sendung zu Gast. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz schöne Woche. Tom Westholt ist raus. Macht's gut. Bis nächsten Dienstag.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.